Liebe Leute, die gruselige Zeit des Jahres bricht wieder an und da möchte ich euch auf neuen Content auf Paramount Plus hinweisen, die für eingefleischte Horrorfans so einiges im Petto haben. Denn neben den ersten beiden Terrifier-Teilen kommt jetzt auch der natürlich ungeschnittene dritte Teil der Reihe dazu. Außerdem kommen noch die Schocker Wishes und Alma und der Wolf neu ins Programm, wie auch der Thriller Mads. Zusätzlich gibt es noch weitere Horror-Klassiker, die man nicht verpassen sollte oder mal wieder auffrischen könnte, wie A Quiet Place, Smile, Event Horizon, The Ring und alle Staffeln der genialen Serie From. Ich danke Paramount Plus erneut für die Kooperation und jetzt viel Spaß mit der Folge. Okay, auf geht's.
Liebe Horrorfans, herzlich willkommen zu einem neuen Spezial von Let's Talk About Horror. Nicht mit Alex, sondern mit mir, Markus oder wie manche mich auch kennen, Metal Markus. Und wieder einmal ist Metal das Element, was mich mit meinem Gast heute verbindet. Am anderen Ende dieser Leitung wartet auf euch Fürst Daniel der Finstere. Herzlich willkommen.
Hohohoho. Hallo, liebe Blutbeutel. Hallo. Genau, freut mich.
Ja, Daniel, stell dich doch gerne mal dann vor, wo wir uns vielleicht herkennen und wo man dich vielleicht noch in ganz anderer Form hören kann, bevor wir dann in unser eigentliches Thema eintauchen, das wir jetzt ja quasi schon so gespoilert haben.
Sehr gerne. Ja, wir haben heute das flotte zweite Mal sozusagen miteinander, ne? Und wir saßen nämlich vor gut 2 Monaten, würde ich fast sagen, saßen wir in einem anderen Podcast, nämlich Metal Markus. Und da war ich mit meiner Band Bounty Kill und unserem Bassisten. Ich bin eigentlich Gitarrist der Band Bounty Kill. Also für alle Horrorfans vielleicht auch so ein bisschen mit Gruselelementen. Jetzt wurde ich ganz lieb hier eingeladen, weil ich natürlich auch ein großer Cineast bin und vor allen Dingen auch im Horrorgenre und vor allen Dingen auch mit Fokus auf Vampiren. Da kann ich gerne so ein bisschen, ja, meine Vorlieben, meine ganzen Hörerschaften hier auch so ein bisschen mit einbeziehen und genau, ich freue mich.
Das klingt schon mal sehr gut und unser Thema, klar, was könnte es jetzt sein? Es sind Vampirfilme und der Vorschlag dafür, der kam tatsächlich von dir, Daniel. Wie kommt das denn dazu? Also, was verbindest du mit Vampirfilmen, dass du so interessiert daran bist, dass du sagst, darüber würde ich unwahrscheinlich gerne mal reden, weil Vampire ist jetzt ja nicht so unbedingt, würde ich sagen, das, was Leuten unbedingt sofort in den Sinn kommt, wenn man im klassischen Sinne von Horrorfilmen spricht.
Nee, ist ganz richtig, ne? Und das finde ich, macht Vampire gerade auch so in der Filmszene total spannend, weil es gibt, glaube ich, selten eine Horrordarstellung, die so in verschiedene Richtungen geht und die auch ziemlich, sagen wir mal, beknackt dargestellt wird, stellenweise, aber auch sehr stilvoll, sehr ja, auch leidend, aber auch irgendwie glitzernd. Ne, also ich spreche hier schon so ein paar Filmgenres an und ein paar Filme. Genau, und das hat mich immer irgendwie fasziniert. Und ja, von Horror-Klassik, wo man irgendwie noch Dracula kennt mit Christopher Lee oder Bela Lugosi bis hin zu Twilight, fand ich das irgendwie immer spannend. Ne? Also oft auch nicht sehr entertainend sozusagen, aber ja, das hat mich irgendwie immer fasziniert. Genau.
Jetzt hast du natürlich schon direkt ein paar Themen angesprochen, die wir im Laufe dieses Talks sicherlich ein bisschen ausführlicher mal beackern werden. Vampirfilme und Gruselfilme, ja, Vampirfilme zählen sicherlich so mit zu dem ältesten Film, glaube ich, die es so im Horrorbereich geben kann, oder? Oder wird dir spontan irgendwas anderes einfallen? Weil ich glaube, jeder Mensch hat doch unweigerlich, wenn es um Grusel- oder Horrorfilme geht, Nosferatu im Kopf, oder?
Genau, Nosferatu ist wahrscheinlich so auch einer der Ur-Horrorfilme, weil er ja, glaube ich, in den 20ern gedreht wurde. Ne? Ich glaube, Werner Herzog hat das damals gemacht und hat damit ja irgendwie so ein gewisses Bild erstmal für die Horrorwelt, für die Vampire auch gesetzt. Ne? Also mit lange Krallen, ne? Im Schwarz-Weiß-Look sah das auch irgendwie noch besonders gruselig aus. Und ja, wenn man so an klassische Horrorfilme denkt, dann kommen einem wahrscheinlich irgendwie Werwölfe in den Kopf und Tote vielleicht, ne, aus der 60er, 70er Szene und ja, vielleicht noch so irgendwelche Monster aus Sümpfen und dann natürlich Vampire, ja.
Monster aus Sümpfen, ja, genau, die kenne ich auch.
Monster aus Sümpfen, klingt doof der Titel, ne?
oder der Schrecken vom Amazonas oder mutierte Rieseninsekten wie Tarantula oder Formicula, die Ameisen oder sowas in der Art. Genau. Du hast es jetzt eben schon angesprochen, einer der Urväter aller Gruselfilme wahrscheinlich und natürlich auch sehr wegbereitend für das Vampirfilmgenre an sich, Nosferatu, das Original. Und darum mal die Frage, hast du diesen Film jemals gesehen?
Ich habe den tatsächlich nur in so Reviews gesehen, also ich habe ihn nie in der kompletten Spiellänge gesehen. Kenne aber die Stilelemente, weil die halt immer auftauchen und weil man ja auch, also zumindest die Version mit Klaus Kinski so als Deutscher auch wahrscheinlich öfters vorgeschlagen bekommen hat. Ne? Das hat ja irgendwie der so einen besonderen Kultfaktor in Deutschland. Und ja, genau, also das ganz alte Ding kenne ich tatsächlich nicht.
Ich glaube, das kannst du komplett auf Wikipedia dir angucken. Ich meine das mal gesehen zu haben, dass du den ganzen Film da wirklich ganz legal anschauen könntest. Müsste ich nochmal gegenchecken, bevor ich das hier so einfach behaupte. Jetzt rennen alle nach Wikipedia und merken dann, oh, hat der Görner wieder gelogen hier, der Bekloppte, der.
Also der erste Nosferatu, den kenne ich tatsächlich, weil den manche, glaube ich, sogar in Musikvideos benutzt haben. Also da werden manche Szenen werden einfach immer mal wieder so gezeigt. Der war ja auch in irgendeiner Szene ist er, glaube ich, auch auf so einem Piratenschiff oder so und saugt da die ganze Mannschaft ein. Und ja, das sind so Sachen, glaube ich, die viele als Stilmittel irgendwie immer wieder aufgerufen haben. Nicht zuletzt das Remake aus letzten Jahr, was ich leider auch nicht geguckt habe. Genau, aber ja, da haben die Deutschen irgendwie, ja, 22 so einen Meilenstein gelegt, würde ich mal sagen. Weil der auch so im Nachhinein auch noch ziemlich gute Kritiken hat über die Zeit.
Und das Witzige ist ja, dass das ja vom Grundsatz eine Adaption von Bram Stokers Dracula ist, aber man ja die Rechte an diesem Roman nicht hatte und darum heißen ja alle irgendwie anders, ne? Und es ist schon eine sehr amüsante Sache, oder? Weil du kannst ja nicht wegdiskutieren, wenn du Bram Stokers Dracula kennst und dann diesen Film siehst oder das, was man so lesen kann, dass du sofort merkst, okay, das ist doch eigentlich Dracula.
Genau, den haben sie dann einfach Graf Orlok genannt, weil das vielleicht auch viel gruseliger klingt, ne?
Ja, ich weiß nicht, ja, ob das so viel gruseliger klingt, aber
Orlok, da kommt ja der Ork, Orlok.
Ich habe jetzt eher an die Morlocks gedacht aus der Zeitmaschine. Aber auch eine andere Sache hast du vorhin schon genannt, Schauspieler natürlich, du hast es gesagt, Klaus Kinski hat irgendwie so einen gewissen Kultfaktor damit erreicht, ne? Kann man glaube ich auch nicht wegdiskutieren, aber es gibt ja einen anderen Menschen, eigentlich sind es zwei, aber wenn wir mal chronologisch vorgehen, gibt es ja einen Menschen, den man unweigerlich irgendwie immer mit Dracula in Verbindung bringt und das, obwohl diese Person gar nicht so oft Dracula gespielt hat, wie alle immer irgendwie meinen. Es geht natürlich um den Mann, der Bela B. von den Ärzten seinen Namen beschert hat, Bela Lugosi. Hast du Filme mit Bela Lugosi gesehen, wo er Dracula spielt oder den Dracula?
Ja, das habe ich tatsächlich, weil ich mag gern so richtig alte Schinken, sag ich mal. Oder Blutpakete oder wie wir das jetzt nennen. Und genau, den ersten, den gibt es nämlich irgendwie von Universal, so als ich habe so eine Horror-Classic-Version und da sind die ganzen alten Dinge auch, Frankenstein und Co. Und da habe ich den Bela Lugosi auch da drin gehabt. Ne? Und ja, den fand ich tatsächlich auch gut. Ne? Also so für die Stilmittel und auch den Schwarz-Weiß-Dreh ist das schon wirklich eine geile Nummer.
Und er wirkt heute noch? Also kannst du ihn ruhigen Gewissens heute noch gucken? Ich meine, mir ist schon klar, natürlich leiden Filme durch den Zahn der Zeit natürlich, aber ich erwarte ja auch nicht, wenn ich mir einen Film, der jetzt über 80 Jahre alt ist, ne, erwarte ich ja dann nicht, dass ich da, das ist sogar schon fast 90, ne, meine Güte, der ist ja so alt, also da erwarte ich ja nicht irgendwelche modernen Effekte oder sowas, man muss sich natürlich auf sowas einlassen können, aber es gibt ja auch Filme, ich würde es mal jetzt versuchen, irgendwie solidarisch zu formulieren, die waren auch schon damals nicht gut, aber die sind halt irgendwie gehypt worden oder werden heutzutage gerne gehypt, weil sie halt Wegbereiter waren. Aber bei dem Dracula würdest du sagen, den kann man heute wirklich noch gut gucken und sich da auch gut drauf einlassen?
Das kommt drauf an, was man für Erwartungen an so ein Horrorgenre auch hat. Ne? Also früher war es wahrscheinlich zu der Zeit, so 31, war das irgendwie so ein, ja, wahrscheinlich einer der gefürchtetsten Filme der Filmindustrie. Wenn man das heute so betrachtet und sich ein bisschen da gruseln will, dann weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich bedingt eher weniger gruselig und man denkt so, okay, ja, irgendwie fehlt mir da jetzt das Blätter und Blut ist ja auch schwarz da, was soll das denn? Ne? Aber Auf der anderen Seite ist der Film auch eher so, also ich würde den mittlerweile eher so als Kunstform betrachten, ne? Weil da wurde sehr viel, gerade weil es ja schwarz-weiß ist, musste man ja anders zum Beispiel solche Lichteffekte auch dann brechen, die halt nicht die Farbe sozusagen suggerieren, sondern man musste mit Schwarz-Weiß und Licht und Schatten spielen. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene im Film, wo Bela Lugosi denn so, ja, ich will nicht sagen teuflisch, aber er guckt schon so ein bisschen fies und er hat halt so ein bisschen dieses Gedankenkontrolle auf die junge Frau, die er so, ja, begiert, und da wird halt der Scheinwerfer so praktisch fast wie eine Brille auf sein Gesicht gesetzt, und das ist so eine, so, ja, sehr ikonisch und finde ich nach wie vor irgendwie geil. Aber das ist auch wirklich, ja, es ist wie, sagen wir mal, wie so, ich überlege gerade einen Film, der ähnlich ist, Asteroid zum Beispiel, den, der ist vor 2 Jahren oder so rausgekommen, ist jetzt kein Horrorgenre, aber das sind so Kunstfilme, ja, die guckt man sich, glaube ich, eher wegen der Machart an, oder wie zum Beispiel so das, ja, das Bühnenbild, sag ich mal in dem Sinne, oder die ganzen Dreharbeiten sozusagen passiert sind, und da würde ich dann auf jeden Fall mal drunter zählen, und ich finde auch Bela Lugosi hat mit seiner etwas verrückten Mimik doch das ganz gut gemacht zu der Zeit, ne? Also vielleicht auch ein bisschen überzogen für viele heute, aber doch dafür die, sag mal, fürs kleine Set ist der immer noch empfehlenswert. So, zumindest aus meiner Sicht.
Ja gut, ich meine, Geschmack liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ne? Ich muss gestehen,
total.
Ich habe diesen Film tatsächlich nie gesehen. Natürlich kenne ich Auszüge daraus, und vor dem Hintergrund kann ich natürlich voll nachempfinden, was du meinst. Es war eine andere Zeit, und ich finde es auch immer sehr faszinierend, wenn man solche Filme mal guckt, dass man einfach merkt, okay, was mussten Leute sich damals einfallen lassen, um Sachen irgendwie zu bewerkstelligen, wo du heute ja drüber lachen würdest? Ich weiß nicht, kennst du den Film Citizen Kane? Das ist jetzt kein Horrorfilm, aber gilt auch so als einer der ganz großen Klassiker.
Genau, ist ja auch die gleiche Ära.
Und
ja, genau.
Da gibt's ja auch, da kannst du dir ja unzählige Sachen durchlesen, die für die damalige Zeit halt revolutionär waren, wo du heutzutage gar nicht mehr drüber nachdenken würdest, über irgendwelche Kamerafahrten, ne, mit irgendwie, wo man dann Modelle für bauen musste, damit man bestimmte Sachen visualisieren kann, wo du heute ja alles irgendwie mit 3 Klicks dir am Computer zurechtschieben kannst, so ungefähr. Ich meine, gut, das sieht man dann in der Regel auch selbst bei dem besten Computerprogramm, sieht man das dann, aber
KI, alles KI.
Ja, vor allen Dingen damals war das auch so, ne? Damals schon KI, genau. Also Filme aus dieser Zeit.
Ja klar, die Roboter haben ja früher schon, Metropolis-Roboter haben da gearbeitet zu der Zeit.
Genau, die waren da schon schwer unterwegs. Oder Plan 9 from Outer Space, okay, das war ein bisschen später. Ne?
Haben die ja alles nicht veröffentlicht, ne? Verschwörungspodcast.
Ja, auf jeden Fall. Was ich bei Bela Lugosi immer so ein bisschen schade finde, ist, dass er hinterher ja so in die Krallen von Ed Wood geraten ist und dann so seine letzten Rollen ja in Filmen gefristet hat, die man selbst aus heutiger Sicht auch nur mit sehr viel Wohlwollen irgendwie als kultig ansehen kann. Also ich würde immer denken, maximal, wenn man kultig mit schlecht gleichsetzt. Ne? Kennst du so Ed Wood-Filme, so, die so ganz komisch sind?
Ja, ich kenne Ed Wood. Also ich kenne zwei Alien-Filme, glaube ich, von ihnen. Und ich kenne auch die Tim Burton-Verfilmung mit Johnny Depp. Und die behandeln ja auch so ein bisschen. Der ist genial, der Film, ne? Also auch, weil er halt auch schwarz-weiß ist und genauso ein Feeling stellenweise dann irgendwie erzeugt. Und es ist natürlich, wie ich sagte, das ist so ein bisschen dieses, es ist nicht wirklich Horror und es haut dann wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie die Gänsehaut aus der Haut. Aber es ist einfach, dass es. Ja, es ist spannend, das zu gucken, wenn man gerne auf diese Art von, ja, auf diese Tricktechnik, die alte auch vor allen Dingen irgendwo einen Wert legt, ne? Also wie zum Beispiel so eine Verwandlung oder Spiegelglastechnik, das benutzt man ja heute kaum noch, ne? Das ist ja einfach CGI geworden. Aber das ist einfach so toll, wie man mit Rauch, Licht und einfach so Schnitten damals ganz schnell solche Effekte, ja, erzeugt hat und wo Leute dann wahrscheinlich im Kino aufgesprungen sind, als denn, keine Ahnung, Vampir zur Fledermaus wurde. Ne, einfach nur mit einem Schnitt. Also da ist man ja heute so geschult im Auge, dass man das wahrscheinlich gleich bewerten würde.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Es ist immer, also Technik ist ja eine tolle Sache, aber natürlich ist das immer auch so ein bisschen schade, weil dadurch ja auch ein Stück weit so die echte Kreativität leidet, ne, die so Filme natürlich damals ausgemacht haben. Ne? Du hattest ja keine Möglichkeiten und musstest dir dann überlegen, was kann ich tun? Wie kann ich clever schneiden oder ne, wie kann ich mit irgendwelchen Effekten oder sei es wirklich nur mit dem Spiel von Licht und Schatten so arbeiten, dass ich irgendwem was suggerieren kann, was eigentlich gar nicht passiert. Also das ist sicherlich eine sehr hohe Kunst.
Total. Also das ist auch genau das gleiche Stilmittel wie im Film Noir, ne? Also die alten Hitchcock und auch sonstige Crime-Geschichten, die so ja im guten alten England auch viel gedreht wurden, die kommen ja auch so ein bisschen ins Genre von den Stilmitteln, ne? Und das damit spielt halt dann auch dieser das Übernatürliche und das finde ich in der Mischung total genial. Also kann ich nur empfehlen. Vielleicht sind da ja auch so ein paar Kunstfans, die das als Kunst erachten und auch gucken können.
Nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Nee, das ist Kunst, auf jeden Fall.
Ist das Kunstblut oder Ketchup? Genau. Oder echtes Blut?
Abschließend noch zum Thema Bela Lugosi und natürlich Ed Wood. Legendär ist natürlich, oder eigentlich nicht legendär, eher tragisch, dass Bela Lugosi ja schon verstorben war, als Ed Wood einen Film finalisiert hat und darum einen anderen Schauspieler genommen hat, um die Rolle fortzuführen, der sich dann immer den Umhang vors Gesicht halten musste, damit man das Gesicht nicht erkennt, weil er null Ähnlichkeit mit Bela Lugosi hat. Also das ist ja in diesem Ed Wood-Film auch so herrlich dargestellt. Ich habe den Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber den muss ich mir ganz dringend irgendwie mal besorgen, glaube ich. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an diesen Film. Ist ja mit Johnny Depp in der Hauptrolle, ne?
Ja, genau, das erinnert mich ein bisschen an, es gab mal so eine, ich glaube Coca-Cola war das, Pepsi, weiß ich nicht, auf jeden Fall so eine Michael Jordan Promotion, die mit seiner Mutter gemacht wurde und die Mutter macht dann halt einen Dank, aber es wird dann so doof geschnitten, dass man auf einmal so einen 2 Meter großen, schwarzen, durchtrainierten Basketballspieler statt der Mutter sieht mit einer Perücke auf und so ist das, glaube ich, auch stellenweise bei Ed Wood gewesen, ne? Dass der irgendwie nicht das Feingespür hatte, aber das ist Ulkige, hat es vielleicht ausgemacht, ne?
Es kann sein. Also aus heutiger Sicht genießen Ed Wood-Filme, glaube ich, wirklich einen gewissen Kultstatus. Wahrscheinlich auch eher wirklich unter Cineasten oder Filmliebhabern, vielleicht auch unter Leuten, die gerne schlechte Filme gucken. Aber keine Ahnung. Es hat schon einen Charme, den man einfach nicht, also den kann man nicht ignorieren. Ne? Man kann nicht richtig weggucken, man möchte eigentlich aber auch nicht unbedingt hingucken. Aber irgendwie macht man es doch. Weißt du, was ich meine?
Genau, und es ist eine ruhigere Erzählart irgendwie, ne? Also die Szenen hier sind ja sowieso damals eher ausführlicher und auch mit viel Nahaufnahmen und weniger Effekten. Und ja, wenn es denn sehr ulkig wird, weiß ich nicht, dann fällt das noch mehr auf. Weil heutzutage hat man sehr, sehr viele Effekte so hintereinander. Also die Frequenz hat sich auch verändert, das meine ich, ne? Und ja, das weiß ich nicht, das ist ein anderes Gucken, aber das, ich glaube, wenn man da so 2, 3 Dinger geguckt hat, kann man da auch ein Faible für entwickeln, ne? Also alle, die gerade zuhören, gibt ihm eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch eine Chance geben muss, ist natürlich einem anderen großen Darsteller von Dracula. Mir ist er persönlich lieber, wenn er Saruman im Herrn der Ringe spielt.
Ah, ja.
Christopher Lee natürlich, der ja, ja, wie soll man das sagen? Er hat schon sicherlich eine sehr imposante Darstellung von Dracula gegeben, hat aber dann ja durch die diversen anderen Verfilmungen, die bei den Hammer Studios ja dann entstanden sind, glaube ich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass Dracula oder auch Horrorfilme in so eine gewisse Trash-Richtung gegangen sind, oder?
Ja, also da wurde ja auch, das war dann ja 20 Jahre ungefähr später, ne? Und Christopher Lee, muss man sagen, ist ja auch 2 Meter fast groß gewesen, ne? Also das ist ja, den muss man ja auch erstmal anders in einem Studio platzieren. Das ist, glaube ich, schon eine Sache. Und dann ist dieser Film aber auch viel blutiger, ne? Also da siehst du dann auf einmal rot. Die Dialoge sind auch stellenweise, finde ich, ein bisschen komisch in die Kamera gesetzt. Also ist ein ganz anderes Genre. Das erinnert mich wieder so an Italian Western, bloß mit Vampiren und Blut. Ne? Also,
kein Spaghetti-Western, sondern ein Blut-Western, oder?
Genau. Ein Heinz-Tomaten-Ketchup. Was? Ja, ist aber auch cool. Also Christopher Lee wird man da auch kaum erkennen, wenn man ihn nicht aus jungen Jahren mal gesehen hat, ne? Weil ich finde, man kann ihn schwer verkennen, wenn man irgendwie nur Saruman kennt. Also da finde ich, müssen die Augen sich erstmal dran gewöhnen, dass er mal so aussah.
Ja gut, das ist ja auch Jahrzehnte früher, ne? Also da war ja wirklich noch ein junger Bursche, ne? Obwohl jung, also so richtig jung war er da auch nicht mehr, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Der gute Mann ist ja auch sehr alt geworden.
Ja eben, genau. Also da hat er halt noch schwarze Haare mit weißen Akzenten und ja, eine ganz andere Mimik, als er zum Schluss gespielt hat, so, ne? Und das ja, macht den Film so ein bisschen anders. Den habe ich auch tatsächlich nur einmal gesehen. Ich fand ihn dann nämlich auch nicht so gut. Es fand ich auch so ein bisschen comedyhaft irgendwie.
Ich glaube, beim ersten Teil ist das noch gar nicht so extrem, aber allein, wenn man sich die Titel so durchliest, wie das hinterher dann so fortgeführt wird, wie schmeckt das Blut von Dracula? Dracula jagt Minimädchen, Dracula braucht frisches Blut oder die sieben goldenen Vampire. Es klingt ja fast schon so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so der nächste Teil von Scary Movie oder so, ne? Und in die Richtung ist das ja später, glaube ich, auch gegangen, ne? So ein bisschen sehr überdreht, also selbst für die damalige Zeit geworden ist. Kennst du irgendwelche dieser Fortsetzungen?
Ich kenne das Original, ich kenne die Christopher Lee-Version und ich glaube, dann hört es auf. Dann habe ich noch Tanz der Vampire geguckt, also das ist ja aber nicht so richtig jetzt mit Fokus nur auf Dracula. Und dann hört es, glaube ich, auf, weil ich das ist so ein bisschen wie diese Sharknado-Reihe, ne? Irgendwann wird es nur noch bekloppt. Und die Titel, die du gerade vorgelesen hast, das könnte ja auch so ein Best-of-Porno-Titel sein oder so, ne? Aber das wirkt so wirklich ernst gemeint. Ich glaube, deswegen bin ich da auch raus. Nee, also ich bin dann irgendwann auf andere Vampirfilme so ein bisschen gestiegen.
Also ich weiß, ich habe einen dieser Filmtitel mal in der Fernsehzeitung gelesen. Dracula jagt Minimädchen. Und da war ich noch sehr jung. Und ich weiß, ich habe meine Mutter gefragt, was heißt denn das? Und sie wollte mir das nicht erklären. Also es ist
Was sind denn Minimädchen, ne? Also das klingt ja wie ein Mädchen. Pädophiler, dass er gerade aus dem Knast ist. Ne? Das klingt irgendwie nicht gut. Ja, also finde ich auch fragwürdig. Oder er steht wirklich auf kleinwüchsige Frauen, aber die haben ja nicht so viel Blut. Also es macht auch keinen Sinn, ne? Vor allem muss er sich da sehr strecken, wenn er 2 Meter groß ist, ne? Also so ein Christopher Lee mit Minimädchen ist ja echt Rückenschmerzen vorprogrammiert.
Ja, vielleicht ist für ihn einfach aber auch jedes Mädchen ein Minimädchen, weil er einfach ja so groß ist, ne? Könnte ja auch sein.
Also. Ja, und deswegen hat er auch gesagt, ja, ach hier, die Hobbits, die kenne ich schon. Die sehen einfach jetzt anders aus.
Die habe ich schon damals. Die Rolle nehme ich. Ich glaube, das hatte eher andere Gründe beim Herrn der Ringe, würde ich mal denken, aber man weiß es nicht. Du hast es eben schon sehr schön gesagt, natürlich gibt es auch noch sowas wie Tanz der Vampire und das ist jetzt ja nicht ja so ein Vampirfilm im eigentlichen Sinne, ne? Das ist ja schon ein bisschen was Überdrehteres, oder? Wie würdest du das sehen?
Genau, ich glaube, da wurde das Vampirelement so ein bisschen verdisnisiert, sag ich mal, also in Richtung Musical gepackt. Ich habe mir lustigerweise auch die deutsche Aufführung vor, wann war das denn? 3 oder 4 Jahren gab es die in Hamburg eine Zeit lang. Ich glaube, die wandert heute ganz Deutschland, wie der Vampir halt selbst. Und genau, das hatte wenig, also es hatte ein bisschen Gruselelemente, war auch nicht schlecht gemacht, weil da wurde auch viel mit Dunkelheit und Elementen gespielt. Aber da wurde dann natürlich auch irgendwo so ein Popsong verankert, da wurde dann auch irgendwo getanzt, da waren dann ganz viele ja, Romantik-Elemente drin, die ja vorher war es ja so, ich begehre eine Frau und möchte sie für mich allein gewinnen und zur Vampirbraut machen, ne? Und da ist es eher so, ach ja, wir tanzen aber erstmal, ne? Also so ein bisschen irgendwo auch den Bollywood-Charakter vielleicht noch zu sehen. Und ja, also den habe ich tatsächlich irgendwann mal mit meiner Mutter zu Kindeszeiten geguckt, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, aber er war auch, glaube ich, nicht so gruselig, ne? Also sonst hätte ich das, glaube ich, anders in Erinnerung.
Was ich von dem Film auch direkt wieder bewusst vor Augen habe, ist ein Foto aus der Hör zu. Also das war eine Fernsehzeitung. Vielleicht ist sie es auch noch, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber das gab es ja, ne, oder gibt es ja immer noch, dass in Fernsehzeitschriften dann ja immer irgendwie ein Bild für den Film abgedruckt ist. Tanz der Vampire lief irgendwann, lass mich nicht lügen, mitten in der Nacht muss es gewesen sein. Und als Foto hattest du einen der Darsteller aus dem Film, der einem Vampir, glaube ich, eine Tafel Schokolade zwischen die Zähne steckt. Und es war halt wirklich so sinnbildlich, dass du wirklich wusstest, okay, das ist auf jeden Fall nichts, wo du dich sehr wahrscheinlich gruseln wirst, wenn man das schon als werbeträchtiges Bild da jetzt abdruckt. Na? Kannst du dich an diese Szene erinnern?
Ich glaube, die haben sie im Musical gar nicht so aufgenommen. Also war das eher so ein Behind-the-Scenes-Fotoshot oder war das wirklich im Film eine Szene?
Ich kann mich leider auch nicht hundertprozentig dran erinnern, aber ich habe sofort dieses Bild vor Augen mit der Schokolade zwischen den Vampirzähnen.
Genau, ich glaube, das ist ja auch eine Horrorkomödie, soweit ich mich irgendwie erinnere. Und obwohl das ja ein Roman Polanski, der ja auch ganz andere Kaliber mit sehr ernsten Filmen und ernsten Themen normalerweise bedient, gedreht hat, ja, es ist halt eher auf albern. Es ist ein bisschen wie die Rocky Horror Picture Show mit Vampiren, ne? So muss man das irgendwie sehen. Und ich glaube, das ist ja auch fast die gleiche Zeit. So, muss man jetzt mal echt gucken. Hier, Rocky Horror Picture Show, wann war die denn? War die danach oder davor? Haben die voneinander abgeguckt?
In irgendeine Richtung bestimmt.
Ja, nee, genau, der kam 10 Jahre später, Rocky Horror Picture Show. Ja, aber finde ich ähnlich vom Stil, ne?
Ja, das ist halt so die Zeit, ne, wo Musik dann auch stärker in Filmen, glaube ich, vorkommt, ne, weil es ja auch technisch einfach ganz andere Möglichkeiten ab da gab, ne? Also in den 30er oder 50er Jahren, ich sag mal so, es gab ja noch Filme, wo dann wirklich die Musik im Kino gemacht wurde, ne, von der Orgel, also als Begleitung zur Stummfilmzeit und so, ne? Also.
Total. Und wahrscheinlich haben die Leute auch gesagt, oh, schon wieder der 500. Vampirfilm, diesmal auf große, dicke Mädchen oder was weiß ich. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt, dass die tanzen.
Dracula jagt da die Böse.
Ja, ich glaube, das macht ja auch Spaß, wenn man das Genre aufbricht, ne? Ist ja bei Zombies auch so. Zombie-Ass zum Beispiel, da wird ja auf einmal die Puperei ein Thema, ne? Und ist eigentlich total lustig und unterhaltsam. Also, die sind dann ja auch nicht mehr so langweilig, die Zombies, wenn man denen mal irgendwie ein neues Thema gibt.
Neues Thema, ja, und ein neues Thema. Wir kommen leider nicht dran vorbei, zum Leidwesen aller, die sich jetzt als ernsthafte Horrorfans bezeichnen und vielleicht auch als ernsthafte Vampirfans. Du hast es ja in deinen Notizen, die du mir so vorab geschickt hast, schon gesagt. Auftreten von Vampiren, vom Glitzersauger bis Überflieger. Leider, leider sind wir jetzt mal ganz kurz wirklich beim Glitzersauger. Ja, Twilight. Boah. Aber damit haben wir es endlich getan. Alex und ich haben irgendwann mal behauptet, wir machen ein Special und besprechen alle Twilight-Filme. Hier zumindest ein kurzer Versuch, Twilight in Worte zu fassen. Du so als, wie du ja selbst gesagt hast, Fan von Vampiren. Wie hast du Twilight wahrgenommen? Ist das so ein fleischgewordener Albtraum und der Untergang des Abendlandes? Oder ist das so,
ich kann gar nicht mehr schlafen.
Oder ist das so nach dem Motto, naja, wenn ihr meint, tut ja keinem weh letzten Endes.
Gute Frage. Also ich war so ein bisschen, ich sag mal, ein Zwiespalt. Ne? Ich habe das tatsächlich mit meiner Schwester geguckt und ich fand den ersten Teil gar nicht mal so schlecht. Aber das Problem war, es gab ja immer mehr Teile. Und das ging ja irgendwie 5 Jahre, so wie, keine Ahnung, jedes Jahr irgendwie neue Star Wars eine Zeit lang rauskam oder Herr der Ringe oder Hobbit. So war das dann irgendwie mit Twilight und das hörte ja nicht auf. Da gab es ja 5 Teile oder was. Und ich habe mir die dann alle, ich habe geschworen meiner Familie, ich kann die nicht enttäuschen und werde sie mitgucken. Nein, ich wollte auch wissen, wie es weitergeht. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde die Hauptdarstellerin Kristen Stewart ganz niedlich. Und das war wenigstens noch was, wo man so ein bisschen hingucken kann. Schauspielerisch und auch wie Vampire dort dargestellt sind, hat das ja wenig noch mit Horror zu tun. Ne? Also das ist ja auch eher wie so ein, das ist so ein Teenie-Roman. Ne? So ist Twilight. Also das ist ein bisschen Horror, ein bisschen Brutalität ist manchmal auch dabei. Das ist dann das, was einen so ein bisschen noch, sag ich mal, wieder beatmet oder wiederbelebt, wenn man die Filme als Horrorfilm guckt. Ja, aber Vampire sind da ganz, also wirklich ganz, ganz anders dargestellt, als so, wie man das bei allen möglichen anderen Genres der Vampir-Klassiker oder auch der ganzen Vampir-Zunft so kennt. Ne? Also das fand ich, also es gibt eine Szene, wo der Vampir irgendwie so in so einem sehr szenischen Wald irgendwo in so einer, ja, in so einer kleinen Lagune liegt und dann kommt das Sonnenlicht durch die Bäume auf seinen Körper und dann denkt man so, geil, ich gehe da in Flammen auf, dann ist der Film vorbei. Aber dann glitzert er halt, ne? Und dann denkst du so, ist dem kalt, ist der, kommt der aus der Tiefkühlabteilung irgendwie oder was ist da passiert? Ne? Also nein, das ist einfach, das ist diese Interpretation von romantischen Teenie-Vampiren, die ja irgendwie anscheinend romantisch auch Anklang findet bei ganz vielen Girls oder auch, sag ich mal, vielen, die das einfach so in der Zeit wahrscheinlich auch gelesen haben als Bücherei, soll das ja besser sein. Ja, war für mich dementsprechend unterhaltsam, weil man ja in einem sehr vollen Kino saß. Und da sehr viele Mädchen waren und alle, und ich so, ne, also das war schon ein Kontrast. Ja, aber ich muss sagen, also der erste, den nehme ich sogar noch ein bisschen in Schutz, weil man muss dann einfach als, ja, als Teenie-Komödie mit Horrorelementen oder so in die Sache gehen. Aber die Filme wurden wirklich immer schlechter und Auch dieses Hin und Her, oh, stehe ich jetzt auf Teddybären oder irgendwie auf so glitzernde alte Herren. Ne, das war halt immer so dieses, ja, was soll das, ne? Also, ja, das wirkte alles ein bisschen fehlplatziert. Also, würde ich auch echt nicht ins Horrorgenre packen, weil das ist einfach auch nicht gruselig. Also, nicht in irgendeiner Form. Und Vampire sind da auch nicht wirklich leidend oder irgendwie, ja, mit all den Elementen, die man sonst so kennt, irgendwie dargestellt. Die sind auch so, ja, kaum, also, die haben kaum Schwachpunkte, ne? Das macht auch eine Rolle dann irgendwie ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Ne, also, diese Vermenschlichung, die ja auch ein Vampir irgendwo hat, die ist da irgendwie nicht so richtig zu sehen. Außer, dass er sich halt, ja, verliebt und nicht weiß, was er tun soll. Und eigentlich will er sie auch gerne vernaschen, im wahrsten Sinne, in mehrere Richtungen. Ne? Aber, naja, so, ich glaube, das war so mein Eindruck mal in aller Länge gefasst.
Also zum Gruseln finde ich den Film stellenweise schon, weil er manchmal ja doch sehr unfreiwillig komisch ist. Also ich meine jetzt den ersten Teil, an die hinteren kann ich mich ähnlich wie du auch nicht unbedingt erinnern und würde auch denken, ja, ist nicht gar nicht so erinnerungswert. Das Spannendste war ja immer bei den Girls zur damaligen Zeit die Frage, ist man jetzt Team Edward oder Team Jacob? Ne, wo ich auch denke, was? Team Jacob, der ist doch viel cooler mit seinen langen Haaren als hier der Lulli. Aber egal, das war damals nur meine Meinung, glaube ich. Ich habe da nicht so offene Tür mit eingerannt. Ich habe eine Szene vom ersten Teil immer noch absolut vor Augen, weil sie wirklich so dumm ist und so in meinem Pipi-Kaka-Humor perfekt reinpasst. wenn Bella ins Klassenzimmer kommt, dann, ich weiß gar nicht, ob wirklich irgendwie hinter ihr eine Luftmaschine oder irgendwas war, ihre Haare wehten so. Und Edward sieht sie und hält sich dann so quasi die Nase zu. Und man, ich weiß nicht, du denkst in dem Moment einfach nur, er hat die jetzt gefurzt oder was genau ist da passiert? Also diese Szene habe ich so schön vor Augen, weil sie wirklich, wie ich finde, ganz furchtbar schlecht inszeniert ist. Also natürlich, es geht darum, dass er halt ihren Geruch wahrnimmt, ne, und dann ja irgendwie scharf auf sie wird und eben schon merkt, oh, ich muss das irgendwie unterdrücken. Aber hast du die Szene vor Augen? Weißt du, was ich meine? Oder musst du die jetzt unbedingt nochmal nachgucken?
Die habe ich noch sehr, sehr gut vor Augen. Also die bewegt sich fast in meinem Kopf. Ich weiß, was du meinst. Und da gibt es ja auch so einen Verarschungsfilm, der heißt irgendwie
ja, Beileid, Pute, mehrere.
Mein Beileid irgendwie, genau. Und nee, Pute von Panem war noch was anderes. aber ich glaube, das ist fast sind die gleichen Macher irgendwie. Und ja, ich habe bei der Szene, dachte ich auch, was ist denn mit der? Wurde sie irgendwie gerade von Gülle überschüttet oder hat sie im Klärwerk ein Praktikum gemacht oder was ist da los, ne? Und ja, das fand ich zum Beispiel auch voll fehlplatziert, weil dieses stilistische Element, wir befinden jetzt in einer Sekunde, die eine Minute geht, ne? Das soll so romantisch sein. Aber dann auch dieser komische Blick von dem Vampir, so, oh, das stinkt ja wie Scheiße hier, ne? Also, das war so die Mimik und das hat überhaupt nicht zu diesem romantischen, oh, sie ist schön, aber ich würde sie auch gern essen oder aussaugen. Ne, das hat man da nicht wahrgenommen. Ja, die Szene ist ein bisschen wie die Glitzer-Szene. Ist auf jeden Fall. Es gibt ja noch eine andere Szene. Ich hoffe, du hast sie jetzt gerade nicht schon im Kopf gehabt, aber da spielen die irgendwo auf so einem Feld Baseball. Und Vampire sind ja super schnell. Die können ja praktisch fliegen, ne? Und Das hat dieses Baseballspielen total relativiert. Das war so langweilig. Dann dachtest du, okay, ja, ist ja egal, was die machen, ob die den Ball treffen oder nicht, ne? Die rennen da dann irgendwie 8 Kilometer durch den Wald und dann haben sie irgendwo einen Catch und keiner sieht sie, wenn sie den Ball fangen. Das ist doch bescheuert, ne? Also das war auch so eine Szene, wo ich dachte, im Buch vielleicht ganz lustig, im Film noch lustiger.
Ja, aber leider soll das, glaube ich, nicht lustig sein. Das ist das Problem bei vielen Dingen.
Aber du glaubst ja nicht, wie viele Teenie-Herzen da wahrscheinlich gebrodelt haben vor Romantik. Ja, die haben wahrscheinlich den echten Bela Lugosi gesehen und haben sich in Hose gekackt vor Angst. Die dachten, oh, der glitzert nicht, der wohnt im Dunkeln. Der guckt mich, an, als wenn ich wie ein Haufen Scheiße aussehe. Oh Mann.
Ja, das ist schon eine harte Szene.
Und das ist nur der erste Teil, ne? Also die anderen, die haben noch mehr, Raum für Spaß und Unterhaltung. Also wenn man das aus der Perspektive guckt, sind die doch unterhaltsam, ne? Ist gar nicht so schlecht.
Ja gut, aber wenn du danach gehst, dann ist auch sowas wie 50 Shades of Grey irgendwie unterhaltsam, weil es so abstrus und absurd ist, allein von der Dialogführung. Aber egal, das wird jetzt eindeutig zu weit führen.
Ja, und ich glaube, die kommen ja auch nicht zur Sache, ne? Will man ja auch mal, dass sie hier dirty werden. Ja, aber ich wollte dich nochmal fragen, welches Team bist du denn gewesen? Warst du eher bei den Teddybären oder den Glitzerpackungen?
Also ich war wirklich eher bei den Teddybären. Ich war, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, wäre ich Team Jacob gewesen, weil ich Werwölfe einfach viel cooler finde letzten Endes als Vampire. Und weil ich Jacob auch als Charakter und auch so halt eigentlich viel cooler fand, weil er ja wirklich so, auch wenn das jetzt blöd klingt, er ist ja eigentlich der fürsorgliche Typ, ne? Der sich wirklich um Bella ja auch so ein bisschen bemüht, während Edward ja die meiste Zeit eher so wie der überhebliche Arsch rüberkommt, ne? Und das fand ich immer so ein bisschen komisch. Aber das ist ja eigentlich genau das, was diese ganzen Romanzyklus auch so ein bisschen komisch erscheinen lässt, ne? Dass das Mädchen sich ja dem Typen hingeben möchte, der sie eigentlich die ganze Zeit nur abweist und keine Ahnung, ne? Und also ich finde das ganz komisch, dass das so ein Bild war, das in der Zeit noch so viel Anklang gefunden hat, dass ein Mädchen sich unbedingt jemandem so hingeben muss und er sagt dann aber nein und dann schmachtet sie ihm doch nach, obwohl sie eigentlich einen total guten Kumpel an ihrer Seite hat und so. Also ich fand das immer so ein bisschen komisch.
Der hat ja auch ein Sixpack.
Ja, und lange Haare.
das, genau, also Team Edward, die hatten alle Sixpack und sind immer oben ohne durch die Gegend und die anderen, die haben sich ja nur im Sonnenlicht getraut, sich auszuziehen.
Strahlender Eindruck, ne?
Ja, also der, genau, aber sie war ja, sie konnte ja beides, ne? Sie hatte den Teddy zum Schlafen und den anderen zum Glitzern.
Ja, vielleicht ist der eine, das ist ja. Doch immer, man ist es doch so, wie man auch sagt, man braucht mehrere Frauen oder mehrere Männer, ne, irgendwie einen fürs Geld und dann vielleicht war ja dann Edward einfach für die harten Sachen und Jacob ist dann der fürs Knuddeln und fürs Zuhören oder so. Weiß man ja nicht, kann ja sein.
Genau, ja, vielleicht, genau, weil es waren so Typen, die wurden da stilisiert. Also genau, da kriegt das auch einen höheren Klang, wenn man sich die Filme jetzt anguckt.
Eigentlich ist das nämlich eine Dreiecksbeziehung.
Also aber nochmal zurück, also als alter Vampirfilm, ja, da kann ich sie wahrscheinlich nicht ganz so empfehlen. Außer man möchte wirklich diese ganzen tollen Szenen jetzt auch nochmal sehen, weil die sind wirklich auch unterhaltsam. Die sind jetzt, also die sind nicht langweilig, die sind halt einfach nur, ja, ein ganz eigenes Erlebnis.
Und was man hier ja auch wirklich sagen muss, der Vampir wird hier ja auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, zu so einem Überflieger, ne? Also quasi zu einer fast schon allmächtigen Kreatur, mit der es ja sowieso eigentlich gar keiner aufnehmen kann. Und das ist ja, also der Vampir wird ja quasi hochstilisiert zum Superhelden, so ungefähr. Der kann alles und den bringt auch nichts aus der Ruhe oder so. Und das ist ja zum Beispiel was ganz anderes als in einem Film, mit dem ich sehr viele Dinge verbinde und der komplette Gegenentwurf dazu ist, denn der beschäftigt sich mal mit einer ganz anderen Seite des Vampir-Daseins. Hier kommt es ja schon so rüber, Vampir-Sein ist cool, ne, so zumindest so ein bisschen irgendwie, ne, du bist der geile Hengst oder so ähnlich.
Total.
Während es im klassischen Dracula ja auch immer um Sehnsucht geht, ne, oder um die nicht erfüllte Liebe von Dracula zu seiner Verflossenen und weiß ich nicht was. Und ein Film, der eine völlig andere Betrachtung da mal ins Spiel bringt, ist aus den 90er Jahren, hat in den Hauptrollen Brad Pitt und Tom Cruise. Und ich glaube, du weißt schon, was ich meine, oder?
Ja, Twilight Zero. Nein, Quatsch.
Twilight the Gay One, oder?
Der wurde da der Prototyp für die tollen Filme. Nein, natürlich meinst du doch den Film Interview mit einem Vampir.
Korrekt, oder wie der Roman in deutscher Sprache im Ursprung hieß, Gespräch mit dem Vampir. Das klingt schon richtig doof, oder?
Das klingt wirklich wie, wie ein Zeitungsartikel oder weiß ich nicht, wie ein Interview, ne?
Interview mit einem Vampir. Mein erster Funfact, den ich dazu habe, ist folgendes. Das ist, und das ist wirklich wahr, meine erste gekaufte DVD damals gewesen. Gemeinsam mit dem DVD-Player habe ich mir diesen Film damals auf DVD gekauft. Das muss irgendwann 99, vielleicht 2000 gewesen sein, irgendwo in dieser Ecke. Ja.
Oh, das ist spannend. Weil diese, also dann hast du wahrscheinlich die erste DVD-Generation mit Pappschuber und einer Spiegel-DVD, wo man keinen Druck drauf gemacht hat, natürlich, erworben. Kann das sein?
Natürlich.
Ja, genau. Das sind nämlich diese alten Warner Brothers-Schachteln.
Genau.
Die habe ich nämlich auch noch zu Hause hier. Die haben ja schon was Sammlerwert, ne?
Ist das so? Ich dachte immer, bei den Mengen, die da produziert worden sind, kann es da eigentlich keinen echten Sammlerwert geben. Aber gut, ich weiß schon, was du meinst.
Nee, der Film wurde, ja genau, aber nein, so fühlt sich das an, ne? Wenn man so denkt, boah, da war ja noch nicht mal Druck irgendwie da.
Das war ja auch, das kann man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen. Es gab ja auch Filme auf zweischichtigen DVDs, da musstest du wirklich die DVD umdrehen und irgendwo am Rand stand ganz, ganz klein, ob es Seite A oder Seite B quasi ist, ne? Wie eine Hörspielkassette oder eine Vinyl.
Ich hatte mir die ersten 10 Staffeln von Emergency Room damals geholt und da war das auch noch so. Und dachte immer, oh Kacke, war ich nicht auf der Seite? Ach nee, das ist doch ein A, das ist doch kein B. Ja, stimmt, die gab's auch. Ja, aber das ist, also, da muss ich es vorwegnehmen, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsvampirfilm. Man mag es kaum glauben, ne? Also der ist auch bei manchen Horrorfilm-Fans so ein bisschen verschrien, einfach weil er einfach den Spieß mal umdreht, wie du sagst, ne?
Und Leute, ich habe diese DVD immer noch, ich habe sie gerade aus dem Regal genommen und wenn ihr nicht wisst, was wir meinen, mit dem Steg, der klackt, ne, das klingt so, wenn man die aufmacht.
Ah.
Aber ich muss dich enttäuschen.
Wie das erste Popcorn in der Mikrowelle, ne?
es ist keine doppelseitige DVD, also sie ist wirklich vorne bedruckt, da steht was drauf. Aber es ist immer noch meine allererste jemals gekaufte DVD. Und jetzt hast du gemeint, der Film wäre bei Vampir- oder bei Horrorfans nicht sehr beliebt?
Ich glaube bei Horrorfans. Weil er halt, ich denke mal einfach, weil er einfach nicht einfach diesen klassischen Horror erzählt, sondern eher eine Leidensgeschichte. Ne? Das ist, finde ich, es ist auch ein bisschen theatralisch. Also man kriegt wirklich Mitleid auch in dem Film. So habe ich das zumindest wahrgenommen, ja.
Ja, würde ich genauso sehen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich diesem Film halt auch ein bisschen sehr viel mehr abgewinnen kann als so manch anderem Film. Weil ich brauche jetzt ja nicht unbedingt die x-te Neuinterpretation vom klassischen Stoff von Bram Stoker. Natürlich, alle paar Jahrzehnte ist das mal wieder cool, wenn jemand sich das Thema wieder annimmt. Aber hier ist ja wirklich mal die Auseinandersetzung mit dieser Frage, was tust du denn, wenn du wirklich nicht sterben kannst? Und ist das wirklich cool? Und finden Vampire es cool, dass sie Blut trinken und Leuten wehtun oder Leute auch umbringen müssen? Und was ja auch sehr lustig mit diesem Thema umgeht, ja, wenn ein Kind zum Vampir wird, was passiert denn dann? Also das setzt sich ja schon wirklich mit Fragen auseinander, die auf diese fiktive Art von Wesen ja doch schon ein Licht wirft, das ja so im völligen Gegensatz steht eben zu dem, was hier bei Twilight zum Beispiel so gezeigt wird, ne, zu den quasi Superhelden der Moderne, die alles können und so. Also klar, die Vampire in Interview mit einem Vampir, die können natürlich auch schon eine ziemliche Menge, das sieht man ja auch, aber nichtsdestotrotz, sie können sterben, ne, sie werden auch gejagt und Interview mit einem Vampir, ja, ist jetzt kein echter Horrorfilm, würde ich sagen, ist auch in dem Sinne eigentlich kein Gruselfilm. Für mich ist das eher wirklich so eine Art Drama, halt mit Grusel oder Schrägstrich Horror oder übersinnlichen Elementen. Und das fasziniert mich halt an diesem Film. Es gibt nur ein Problem, das ich immer habe. Ich denke immer, dieser Film wäre sehr lang. Dabei ist er gar nicht so lang. Aber er ist auch nicht langweilig. Aber weißt du, was ich meine? Da passiert relativ viel hinten raus.
Ja, ich glaube, das kommt auch, weil der zeigt ja das Leben auch sehr lange, ne? Also der, ne, also das, ich bin total auf deiner Seite, wenn man sagt, das ist nicht so der typische Horror, der typische Vampirfilm, weil es wird hier wirklich von einem Fluch ein Lebensbild gezeigt. Und der geht ja, glaube ich, über 200-300 Jahre. Ne? Also der wird irgendwann, also dieser, ja, wie hieß er denn? Louis, glaube ich, hieß der Brad Pitt in dem Film. Und der wird halt von Tom Cruise als sozusagen sein Meister irgendwann zum Vampir gemacht, relativ früh. Ne? Als er so nichts mehr zu verlieren hatte im Leben. Und dann war der aber, also der hatte wirklich diese Moral einfach noch im Kopf. Ich kann einfach keine Menschen umbringen. Ne, dann hat er sich in diesem Film halt oft von Ratten oder ich glaube Pudel hat er auch 3 gefressen in einer Szene und das ist so was anderes. Ne? Er ist eher wie so ein Kriechtier als Vampir, weil er ist bei den Vampiren weder angesehen, weil er da nicht irgendwie richtig zugehört und bei den Menschen schon erst recht nicht, weil er halt auch nachts einfach nur leben kann oder praktisch unter Menschen kommt. Und er ist immer im Zwiespalt. Und was du auch gesagt hast, ne, was ich besonders genial finde, ist halt genau diese Thematik Kinder. Da ist nämlich die Kirsten Dunst als wie hieß sie da, Claudia oder so.
Ja,
als kleines, blond gelocktes Mädchen. Und die wird ja dann, ich glaube, sie verliert ihre Mutter irgendwie durch die Pest oder so.
Genau.
Und dann kommen in diesem schrecklichen Lebensabschnitt für sie in ihrem Kindesalter kommen diese beiden Vampire und Tom Cruise möchte sie halt zum Vampir machen und er möchte das nicht. Und dann am Anfang ist sie total, sie hat halt noch diesen jugendlichen Esprit und möchte gleich alles umbringen, was sie vor die Füße kriegt, aber nach 10 Jahren gefühlt entwickelt sie sich nicht weiter. Ne? Sie ist immer noch ein kleines Mädchen und das ist auch ein spannendes Thema, weil ihr Körper verändert sich nicht. Aber sie im Geiste schon. Also sie sieht dann irgendwann nackte Frauen und sagt, hey, wann kriege ich mal Brüste? Oder keine Ahnung, wann werde ich mal jemanden verführen oder mit jemanden liieren oder so? Das sind alles Themen, die sie als Kind die niemals wahr werden. Und das sind alles so Leidenskomplexe. Das klingt echt wie ein psychologisches Gutachten, der Film ist er aber gar nicht. Also es ist spannend, das hält auch diese 2 Stunden, geht er, glaube ich, hält diesen Film total spannend, weil erstmal geht man über die Epochen, man sieht praktisch, das Außenleben verändert sich. Ne? Irgendwann gibt es zum Beispiel auch Lichter auf den Straßen und keine Kerzen mehr. Aber diese Vampire sind im Wesen fast noch das Gleiche. Die sind bloß einfach stellenweise ein bisschen gefrusteter, wenn sie keine blutrünstigen Tom Cruises sind. Oder halt Brad Pitts, die denken, Mann, fuck, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann ja nicht sterben. Ne, dann müsste ich mir selber den Kopf abtrennen. Und das ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Genau, aber genau, und die sind ja praktisch dann auch wie 2 Leihväter für diese junge Vampirin, die Kirsten Dunst in dem Film. Und die sind unterschiedlicher, könnten sie gar nicht sein. Und ich glaube, das macht erstmal diese Charakter, wie sie zusammenkommen. Also die haben ja alle ein komplett anderes Leben gehabt. Wie sie auch ticken, ne? Die eine total jung, voller Energie, der andere hat auch noch relativ viel Energie, der ältere Vampir. Und dann dieser gekennzeichnete Brad Pitt, der irgendwie gar nicht mehr weiß, warum er dieses Leben überhaupt noch führt, kommt aber nicht raus. Und das ist total spannend. Und was auch spannend an dem Film ist, dass Vampire sind ja oft in vielen Filmen immer so eine Randgruppe, sag ich mal im wahrsten Sinne. Also Dracula, da gibt's so seine Huren oder es gibt auch zum Beispiel seine Bedienstete, die dann auch stellenweise manchmal zu Vampiren werden, aber die sind eher immer rar gesät. Ne? Also es ist nicht so wie in zum Beispiel bei True Blood in der Serie, dass da überall praktisch Vampire leben und die an jeder Ecke sozusagen ja, irgendwie auf dem Schirm sind. Ne? Und hier ist das wirklich so, die sind so selten, die Vampire, dass sie an der Stelle auch gucken, wo andere Vampire sind. Ne? Und die sind praktisch in diesem Film auf der Suche. Und das geht auch relativ lang, diese Suche. Ne? Also die gucken immer, sind andere, haben das andere noch? Gibt es irgendwo anders noch Vampire? Und das macht auch Spaß. Das macht es total spannend.
Und jetzt haben wir alle verloren, die diesen Film nicht mögen, aber das macht nichts. Ich mag den Film sehr gerne. Und ja, ist ja auch, also wirklich hochkarätig besetzt, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Und wusstest du eigentlich, dass Christian Slater im Ursprung gar nicht die Rolle des Reporters spielen sollte? Das hätte eigentlich River Phoenix machen sollen, aber er ist ja leider kurz zuvor verstorben. Und darum spielt Christian Slater den Reporter, der im Film halt Louis interviewt. Fand ich auch immer sehr interessant. Und
der sollte Louis sein, ne? Oder? Oder
nee, River Phoenix sollte den Reporter spielen, der Louis interviewt.
Genau, aber Christian Slater sollte doch Brad Pitt sein, sozusagen, oder sollte er Tom Cruise sein? Wäre ja auch interessant
gewesen. Das weiß ich gar nicht. Den Fun-Fact kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur halt den, dass das so rum eigentlich, also dass River Phoenix diese Rolle hätte übernehmen sollen, aber er kurz zuvor dann verstorben ist, schon in sehr jungen Jahren. Was auch lustig ist, das Ganze basiert ja auf einem Buch, also nicht nur auf einem Buch, sondern ja auf einer ganzen Serie von Büchern. Die stammen ja von Anne Rice und in der Buchvorlage ist Claudia, so heißt ja das Mädel, erst 5 Jahre alt. Also das wäre schon hart gewesen, oder? Wenn man ein 5-jähriges Mädchen zum Vampir gemacht hat, also hier ist sie ja mindestens 10, ne? 10, 11, irgendwo so in der Ecke.
Ja, genau. Sie ist so kurz vom Teenager-Alter gefühlt, ne? Ja. Ja, 5 Jahre wäre auch, wäre wirklich, also das wäre auch, glaube ich, eine Herausforderung für den Dreh geworden, weil man da einfach diese Körpergröße, glaube ich, total komisch platzieren müsste, ne? Also da war das mit einer 12-Jährigen oder wie alt sie da war, irgendwie ein bisschen, ja, weniger diskutabel.
Der Film räumt ja auch, also nicht nur der Film, sondern auch allgemein, diese ganze Buchreihe räumt ja auch mit so ein paar Klischeebildern in Bezug auf Vampire auf, ne? Also der Gute vom Brad Pitt gespielte Louis sagt ja auch, ja, Kruzifixe gucke ich mir eigentlich sogar ganz gerne an, ne? Also ist ja auch irgendwie schön oder so ungefähr. Und auch diesen Aspekt, dass Vampire kein Spiegelbild besitzen, was ja in vielen anderen Filmen immer so der Weg ist, sie zu überführen, dass sie Vampire sind, ne? Das ist ja hier auch eben einfach mal nicht so. Das sieht man ja ganz eindeutig, ne? Dass die Vampire Spiegelbilder besitzen. Und das ist schon vielleicht auch ja so ein Stück, warum das manchen Puristen, nennen wir sie mal, vielleicht nicht gefällt, ne? Dass das eine sehr eigenwillige Interpretation ist. Wusstest du eigentlich, dass der Protagonist der weitergehenden Bücher dann natürlich nicht Louis ist, sondern tatsächlich Lestat, also der von Tom Cruise gespielte Vampir?
Oh, okay, also ich kann mir vorstellen, warum es so ist, weil er ist ja praktisch der Meister, der dieses Vampirsein genießt, ne? Also der liebt diese Macht.
Ja, er ist ja auch so ein bisschen der Bad Boy, ne?
So genau, der ist so der Killer, ne? Also der hat da richtig auch Bock drauf. Ich kann mir vorstellen, dass das spannender ist, weil wenn er dann wieder einen neuen, wie sagt man das denn, einen neuen Schüler hat oder einen neuen Gefolgen, dann ist das vielleicht spannender, als wenn praktisch dieser Leidensweg von Brad Pitt oder dem Louis weiter aufgezeigt wird, weil ich glaube, der ist dann irgendwann in seinem Frieden, ne? Also wenn man den Film geguckt hat, weiß man vielleicht, warum das so ist. Oder wo man hinhofft, dass es dann irgendwann auch seinen Frieden findet. Genau, aber ich glaube, ja, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ja, also erst ist, also hinten raus ist es halt so, Lestat ist der Held, also was heißt der Held dieser Romane und ist auch, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig irre, quasi ein Rockstar, der irgendwie in einer Gothic-Band oder so, glaube ich, spielt. Also es gibt sogar einen zweiten Teil davon, wusstest du das? Könige der Verdammten heißt das.
Ah ja, ja das doch, den kenne ich, aber den hätte ich gar nicht zusammen in eine Reihe gepackt. Also da gibt es ja auch einen Film von.
Genau.
Genau, die wird ja fast wie Medusa da dargestellt, die Hauptschauspielerin.
Aber es ist tatsächlich der zweite oder dritte Teil dieser Vampirsage von Anne Rice mit eben Lestat dann in der Hauptrolle. Da sollten, glaube ich, auch noch mehr Verfilmungen immer kommen, aber irgendwie hat, glaube ich, der zweite Teil dann, sofern man ihn wirklich als zweiten Teil oder als Fortsetzung von Interview mit einem Vampir betrachten möchte, schon ganz schön kommerziell, glaube ich, abgestunken. Und ja. Also du hast ihn mal gesehen, Königin der Verdammten?
Den habe ich tatsächlich gesehen, aber den fand ich halt so anders, auch von der Qualität der Schauspielerei. Und das war halt wirklich eher wie so ein Van Helsing oder so, ne? Also mit, Gott, wer hat denn Van Helsing nochmal gespielt? Der X-Men, Hugh Jackman, genau, der hat ja mal Van Helsing gespielt und ich fand das eher schon fast in die Richtung, ne, und dieses, was so praktisch so spannend ist und dramaturgisch und auch einen so fesselt über 2 Stunden, das hat damit nichts zu tun, ne? Aber das ist ja auch, glaube ich, ein anderer Regisseur.
Ja, das auf jeden Fall. Und der kam ja auch sehr viel später. Also der Film ist von 2002 und das ist jetzt auch nicht, also es ist keine 1:1 Umsetzung von den weiteren Büchern. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele von. Das ist eher so eine Vermischung, wie es ja oft bei Filmen dann später ist. Ne? Wenn du Filme drehst und du hast irgendwie eine Buchreihe oder Serie, mixt man ja gerne so die vermeintlich besten Elemente zusammen. Und hier ist es halt aus den Büchern Der Fürst der Finsternis und Die Königin der Verdammten, wobei letzten Endes Königin der Verdammten dann ja den Titel auch gegeben hat. Und ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe mal Auszüge aus diesem Film gesehen und wusste auch, ja, das sieht so ein bisschen so nach Gothic-Unterhaltung für zwischendurch aus, ne? Was jetzt ja nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Interview mit einem Vampir gemein hat.
Nee, leider nicht. Aber wie gesagt, ich kann den Film nur empfehlen. Vielleicht auch die dem Horrorgenre noch ein wenig fremd sind und das hier einfach nur gerne mal gerade so hören, weil sie das Hören spannender finden und sich nicht trauen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Der Film ist nämlich großartig.
Finde ich auch, absolut.
Und die erste DVD, das ist ja aber auch wirklich ein guter Einstieg in die Filmwelt, muss ich dir sagen. Hast ja richtig Geschmack. Aber ja. Welche Seite du im DVD-Player hast, weißt du immer noch nicht.
Jetzt tun sich ja wahrscheinlich Abgründe auf. Ne? Der eine ist schwer begeistert. Boah, das war ja ein guter erster Film. Und irgendwelche anderen Leute werden schreiend wegrennen und denken, ach du Heiliger, hättest du dir nichts Schönes kaufen können. Aber ja, mein Gott, es ist so. Ich stehe dazu und ich gucke den Film auch immer noch wirklich gerne. Und gerade jetzt, durch unseren Schnack hier drüber, habe ich jetzt so richtig Lust, den heute Abend vielleicht mal wieder anzuwerfen. Aber das ist ja schon so ein Stimmungsfilm. Ne? Da muss man wirklich so in einer ganz bestimmten Stimmung sein, weil der kann einen, finde ich, auch schon ziemlich runterziehen. Ne? Durch diese melancholische Stimmung, die von Louis da immer ausgeht, ne, mit seinem, oh ja, ich bin so leidend und ich bin so arm dran, und das ist schon nicht so für zwischendurch.
Was auch unterschätzt wird, ist dieser Soundtrack, den Elliot Goldenthal gemacht haben, den höre ich tatsächlich auch öfters. Das ist auch, finde ich, einer der besten Soundtracks, die es gibt, weil der hat so eine melancholische Stimmung und ist total, ja, also schon klassisch angehaucht, aber der beschreibt wirklich die Musik spiegelt dieses Leidwesen auch total wider. Und ja, ich glaube, das saugt einen auch ein. Da muss man sich echt, darf man nicht irgendwie mit halb wachen Augen dann gucken.
Nee, da verpasst man, glaube ich, viel zu viel und versteht dann zwischendurch gar nicht, warum sind die denn jetzt so viele Jahre später? Was ist denn dazwischen passiert? Und warum sind die denn jetzt in einem ganz anderen Land unterwegs? Und was machen die denn da überhaupt? Ne? Also das ist, glaube ich, schon eine sehr...
Ja, warum steht der wieder auf? Der war doch schon tot. Hä? Wieso hat der Ketchup im Gesicht? Waren die bei KFC? Sind die schon so weit?
Und was mich natürlich immer sehr gefreut hat, so als riesen Guns N' Roses-Fan, ist, dass im Abspann des Films ja ein Song läuft, den immerhin Guns N' Roses spielen. Er ist natürlich nicht von ihnen geschrieben, aber es ist ja Sympathy for the Devil. Also, ne, ein Rolling Stones-Cover. Extra von Guns N' Roses für den Film aufgenommen.
Genau, das ist auch der einzige Titel, der so komplett rausfällt. Ne? Also wenn man, der Film hat so total die gleiche Stimmung und dann fängt halt dieser weiße Abspann auf schwarz an und dann fängt dieser Rock'n'Roll-Song da an. Ne? Du denkst so, hä? Aber irgendwie passt das auch. Also das finde ich auch ganz cool. Stimmt, das ist mir auch noch aufgefallen, ja.
Ja, man ist ja halt auch quasi zum damaligen Zeitpunkt in der Gegenwart angekommen, ne? Und da spielst du dann halt zeitgenössische Musik. Ist ja eigentlich nur konsequent.
Klar, das stimmt, das muss dann ja auch passen, ne? Ja, genau, also das Mittelalter wird sehr lange gefasst, ne? Und stimmt, die Gegenwart ist ein wenig kürzer, aber es gibt immer wieder Flashbacks sozusagen oder Vorbacks, Futurebacks, wie sagt man? Sprünge ins Jetzt, so.
Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir erschöpfend hierüber uns ausgelassen. Und du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Van Helsing mit Hugh Jackman, das ist ja eher so ein Action-Epos. Ne? Das ist jetzt ja kein Horrorfilm, würde ich mal sagen. Ne? Das ist ja sehr, vielleicht man könnte vielleicht sagen, das ist sowas wie eine leicht mit Horroranleihen spannendere Fassung von Jurassic Park oder so, ne? Wo es halt viel um den Action oder sowas geht. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist diese 2000er-Ära der CGI-Effekte, ne? Also da ist ja auch, es ist ja nicht nur Vampire da ist auch, glaube ich, Frankenstein in dem Film. Ich weiß gar nicht, noch andere Monster werden da auch platziert und das ist ein sehr, sehr wirrwarres Effekt-Kino. Also da war zum Beispiel Blade ja noch viel cooler, ne? So, und der war, glaube ich, vor der Zeit.
Ja, Blade.
Ja.
Blade, der alte Daywalker, genau.
Der Daywalker, genau.
Ja, das ist so, ne? Also ab Interview mit einem Vampir, glaube ich schon, ne? Ist das so ein bisschen, da haben die Vampire so eine gewisse Renaissance erlebt, kann man sagen, ne? Also die waren auf einmal in vielen verschiedenen Inkarnationen dann zu sehen. Bei Blade ist es ja auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und auch dann, ja gut, Twilight kommt ein bisschen später, aber das ist wirklich so in dieser Zeit, ne? Weil so, ich hätte gesagt, in den 80er Jahren fällt mir jetzt nicht irgendein großer Horrorfilm ein, der irgendwie Vampire zum Thema hätte. Also zumindest keiner, der bei mir unbedingt im Gedächtnis geblieben wäre. Aber irgendwie ist das so die Zeit, ne? Die 90er und dann auch klar mit CGI und dann ein bisschen mehr Fokus auf Action und so.
Genau, ich glaube, man muss sich ja auch vorstellen, es gab einfach jahrzehntelang praktisch Vampire, bevor es dann wirklich so in die, sag ich mal, in das Okkulte zum Beispiel ging, ne? Also so nach Exorzist und so. Oder halt Zombies, ne, da kamen dann auf einmal andere Gestalten und auch brutalere Gestalten, die waren dann vielleicht im Kontrast auch erstmal spannender, ne? Weil ich finde, Vampire sind eher noch ein Bildnis der Menschen. Mehr als zum Beispiel Zombies oder, weiß ich nicht, zum Beispiel Besessene oder so. Also die vielleicht auch, aber das ist einfach ein anderes Genre. Die werden eher so auch oft gentlemanhaft dargestellt. Die sind ja auch schon lange auf der Erde, dann sind sie oft sehr gebildet, haben einen gewissen Klang, wie sie auch sich so, ja, wie sie sich kleiden, wie sie reden, wie sie, was für einen Lifestyle sie haben. Sie sind ja oft schwer reich, weil sie ja auch so viel Geld über die Jahrhunderte schon ansparen konnten. Das ist vielleicht für die auch so ein bisschen zu posch irgendwann gewesen. Ja, dann gab es halt neue Sachen. Und ich glaube, das in der Mischung ist das dann aber auch ganz spannend, wenn man dann ab und zu wieder so ein Remake hat wie Nosferatu oder Interview mit einem Vampir in den 90ern. Das war dann auch mal wieder cool, weil haben die den Vampir dann halt auch noch mal in einer anderen Form dargestellt. Ja, aber ich kann es verstehen. Also, wie du schon vorhin aufgezählt hast, diese ganzen Vampirfilme und Mini-Girls und wie sie alle heißen, da hat man vielleicht auch irgendwann als Publikum so ein, vielleicht auch nicht so Erfolgsaussichten, ne, wenn man so ein sehr überladenes Genre dann nochmal rausbringt. Dann sagen die Leute, oh, schon wieder ein Vampirfilm. Ne? Ich glaube, Tim Burton hat ja auch einen Vampirfilm gemacht mit Johnny Depp, wie hieß der denn noch? Dark Shadows, glaube ich. Und das war so ein bisschen, ja, wie heißt er noch, The Monsters oder Addams Family auf Deutsch, so in dem Stil, ne? So ein bisschen Komödiant. Da wird halt eher mit diesen Klischees auch gespielt oft. Ne? Oder Mel Brooks hat doch auch eher so einen Dracula-Film mit der Nackenkanone, wollte ich gerade sagen, gemacht. Ne? Da wird halt eher mit diesen ganzen Klischees, weil das gibt es, glaube ich, tatsächlich. Ja, gut, vielleicht noch so bei Exorzistenfilmen oder so, aber Vampire haben halt so viele Eigenschaften, so viele Schwächen, die immer wieder aufgenommen werden. Ne? So wie wir eben schon gesagt haben, das Spiegelbild, Licht, Knoblauch, was haben wir noch? Das ewige Leben an sich ist ja auch eine Riesenbaustelle, die thematisch ja immer wieder vorkommt und allein dieses Bezürzen, dieses Gedankenlesen, Schweben, sich in jegliche Tierform zu verwandeln, ne? Das sind Sachen, ja, die sind, glaube ich, immer noch irgendwo spannend, weil es halt so viel Charakteristika gibt.
Und was gibt es neben Filmen auch? Etwas ganz Schlimmes für manche Leute. Wie stehst du dazu? Buffy im Bann der Dämonen, Buffy die Vampirjägerin oder auch ihr Spin-off Angel. Sind das Dinge, mit denen du etwas anfangen kannst oder ist dir das zu sehr Teenie-Quatsch?
Nee, kann ja auch sein. Da hast du ja wirklich jetzt genau das richtige Feld. Jetzt darf ich mal ausholen. Du hattest ja deine erste DVD, das war ja Interview mit einem Vampir. Und ich hatte tatsächlich meine erste Serien-DVD von Buffy im Bann der Dämonen. Und das war auch sozusagen mit, weiß nicht, wie alt war ich da, mit 12 oder so habe ich das angefangen zu gucken, als es das irgendwie bei ProSieben gab und dann auch später auf DVD. Und das war mein erster Crush, ne? Also ich fand halt Buffy total süß, die Sarah Michelle Gellar. Aber, weil ich halt auch die anderen, also weil ich auch Interview mit einem Vampir und schon so da geguckt hatte, fand ich die Vampire total albern, weil die hatten so überzogene Gesichter, ne? Also die waren so übertrieben dargestellt. Ne? Nicht nur spitze Zähne, sondern so eine richtige, Runzelrübe. Also so total krasse Falten und Kiefer. Und ja, das war schon ein bisschen überzogen. Aber irgendwo auch ganz interessant. Ne? Ich fand die, ja, darf man halt auch nicht so. Also das Gute war, es war eine Serie und das hat es ein bisschen aufgelockert. Es gab auch einen Film, glaube ich, vor der Serie. Das war praktisch der Pilot von der ganzen Geschichte, um zu gucken, läuft das. War, glaube ich, kurz vor der Serie. Aber auch nicht mit der Sarah Michelle Gellar.
Ja, kurz stimmt jetzt auch nicht. Also der Film ist tatsächlich schon aus dem Jahre 1992 und die Serie startete 97. Ah, okay. Also da liegt schon reichlich Zeit dazwischen. Aber der Film war halt wirklich nicht sehr erfolgreich. Er hat nur 16,7 Millionen Dollar eingespielt. Aber Drehbuchautor war ja Joss Whedon. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht so von Marvel-Filmen, würde ich mal behaupten. Ne? Und er war davon sehr überzeugt und darum ist das später in Serie gegangen. Kennst du diesen Film?
Ich habe den geguckt, aber ich hatte den nach der Serie geguckt und die fand ich tatsächlich auch ganz gut. Und das war irgendwie dann so ein automatischer Vergleich für mich. Ne? Also ich fand den aber auch ehrlich gesagt ein bisschen trashy. Also das war, hatte irgendwie wenig mit, ja, weiß ich nicht, hatte irgendwie nichts mehr damit zu tun. Das war echt so dieses Highschool, oh, ich habe einen Flock und bin doch stark. Und irgendwo sind ja auf einmal überall Vampire in der Stadt. Oh mein Gott, das haben wir ja jahrhundertelang gar nicht bemerkt. Jetzt muss ich die alle hier wegknüppeln. Ne, also so wirkte das für mich.
Also das Erste, was mir bei dem Film immer in den Sinn kommt, ist, das verbindende Element ist ja, dass sie Cheerleaderin irgendwie ist, ne? Und das auf dem Kinoplakat hinter ihr, also hinter der Hauptdarstellerin, hockt irgendwie Luke Perry. Sie hat diesen Flock in der Hand und hat irgendwie so eine komische blaue Leggings an. Das habe ich irgendwie immer sofort vor Augen, wenn ich an diesen Film denke, dieses komische Plakat. Und ja, Sarah Michelle Gellar hat hinterher coolere Klamotten an, ne? Kann man schon sagen.
Total. Also sie war ja auch oder ist immer noch ein Hingucker, muss man ja, also muss ich mal so sagen. Ich habe auch damals tatsächlich als kleiner Fanboy mit 12 oder 13 so einen, ich habe einen Brief nach den USA geschickt in ihr, weiß nicht, ihr Filmbüro oder ihren Agenten oder so und habe dann noch irgendwann eine unterschriebene Karte wiederbekommen. Also wirklich mit einem Bild von ihr und der Unterschrift. Und ja, da muss ich in Ehren halten. Das ist irgendwie, ich glaube, der erste Crush hat über die Qualität der Serie gespielt bei mir. Aber ja, der Film war dann, das, den hätte man sich wahrscheinlich vorher gucken müssen. Dann hätte ich vielleicht die Serie nicht geguckt. Also ja, das hat alles so chronologisch irgendwie so seinen Sinn für mich.
Aber die Serie vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, findest du die immer noch gut? Oder würdest du sagen, pff, ja, Crush aus Jugendtagen, okay, alles schön und gut. Aber es gibt ja viele Dinge, die man als Kind oder Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener vielleicht total cool findet. Und wo man später mal so merkt, okay, eigentlich war das schon ziemlicher Scheiß.
Ja, also man muss ja sagen, das war so 2000er-Wende, ne? So wie gesagt, so da waren ja so die, sag ich mal, die rudimentäre CGI-Welle, also vor den Großproduktionen. Und das sieht auch ein bisschen trashy aus. Ne? Ich glaube, zur gleichen Zeit lief auch irgendwie Akte X und ja. Angel kam, glaube ich, danach. Angel und dann gab es noch Charmed. Ich weiß gar nicht, ob das hat, glaube ich, aber jemand anderes gemacht, aber der war da als Produzent mit bei oder so, weil diese Figuren alle sehr ähnlich wirken. Und ja, das war halt dieser Teenie-Horror, würde ich mal sagen, ne? So ein bisschen wie, ja, wie Twilight, aber halt schon ein bisschen brutaler und es lief auch eher so um 10 oder was abends dann bei ProSieben damals. Und ja, das war schon stellenweise auch gruselig. Und das Coole war, ein bisschen wie bei Akte X auch, dass jede Folge kam praktisch wieder neue Horrorelemente oder Monster oder sowas in die Stadt. Ne? Also es ging nicht nur um Vampire, das war so immer so das, was wiederkehrend als Element dargestellt wurde, aber zum Beispiel ein guter Freund von Buffy ist auch einmal ein Werwolf, ne? Haben sie rausgefunden. Oh, Mensch, der hat ja viele Haare, aber der hat ja auch Zähne und der verwandelt sich und beißt und so. Nee, aber da wird
der hebt sehr, immer sehr das vielen, Bein und pinkelt alle an, ne? So ungefähr. Nein. Ja,
der schnüffelt immer am Hintern, wenn man ihn begrüßt. Was soll das?
Oh, weia.
Nee, aber und dann guckt auch natürlich ein Glitzervampir auch so, ne? Also hält sich die Nase zu. Nein, Quatsch. Also das fand ich, glaube ich, cool. Und das war auf jeden Fall so, glaube ich, zu meiner Jugend- oder Teenagerzeit eigentlich ganz cool, um ins Horrorgenre zu kommen, weil da waren stellenweise schon ein paar gruselige Folgen bei. Und auch viele Anspielungen an Horrorfilme oder Horrorkreaturen. Ne? Und das fand ich so im Nachhinein schon ganz cool. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor 2 Jahren, habe ich mir wieder 1, 2 Folgen geguckt. Ging tatsächlich. Also cool fand ich, dass da lief immer schön Rock'n'Roll so, also 2000er Punkrock und sowas. Und das war irgendwie schon, fand ich irgendwie ganz kultig. Ne? Also auch Musik, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ne? So ein bisschen so American Pie mit Vampiren. So würde ich das vielleicht schon fast zuordnen.
Nee, das trifft es ganz gut.
Die Ehre, weiß ich, ja, die Ehre habe ich noch gut im Kopf und hat mich, glaube ich, aufs Horrorgenre auch ein bisschen lecker gemacht. So.
Ja, das passte halt auch so zum damaligen Zeitgeist. Ne? Kurz vorher war ja auch dann Scream, der ja auch so den Teenie-Horror oder den Teenie-Slasher wieder so ein bisschen auf die Landkarte gebracht hatte, ne? Nachdem der ja in den 80ern so seine Hochzeit gefeiert hat. Und ja, das passte, glaube ich, damals schon ganz gut. Ich muss sagen, ich habe ein paar Folgen davon gesehen, also von Buffy. Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Ich habe aber tatsächlich alle Staffeln von Angel damals besessen. Das fand ich irgendwie schon cool.
Ah, ja, das war doch du warst dann auch Team Angel, ne?
Ja.
Ja, das war aber auch nicht schlecht, ne? Angel und dann, wie hieß denn noch die Serie mit Jessica Alba, wo die, Gott, wie hieß denn die noch? Ghost oder so? Nee, weiß nicht, es gab sehr viele Serien so um die 2000er Wende. Die hatten alle immer so 6 bis 7 Staffeln und total viel, ja, so Supernatural-Dinger einfach, ne? Genau wie Supernatural die Serie auch. Also irgendwo kamen auch immer Vampire vor. Das war, glaube ich, ganz cool. Und Angel ist halt so ein bisschen wie der Brad Pitt, ne? Also der hat irgendwie auch eine sehr hohe Moral als Vampir. Deswegen fand ich den, glaube ich, auch sehr spannend. Und die Serie war auch nicht schlecht, damals zumindest.
Die hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst vor, die mir von der heutigen Sehgewohnheit nochmal anzugucken, glaube ich. Aber ich glaube, aber alle diese Serien haben, glaube ich, den Test of Time wirklich so vom Produktionsstandpunkt aus betrachtet nicht mehr so ganz gut bestanden. Weil, wie du es schon so schön gesagt hast, ne, das waren die Anfänge von CGI halt auch für Fernsehserien, weil nur weil 1993 Jurassic Park abgeliefert hat, heißt das ja nicht, dass man dann, keine Ahnung, 4 bis 10 Jahre später für eine Fernsehserie das Budget hatte, um sowas irgendwie adäquat umzusetzen.
Ja, du kannst ja, Vampire und Mechatronik ist ja auch, ne, das kannst du auch nicht machen. Da musst du ja irgendwelche gruseligen CGI-Effekte nutzen, ne? Ich weiß jedes Mal, wenn die ihre Zähne, das wollte mich Joss Whedon immer in seinen Produktionen, der wollte immer, dass die zeigen, wie die ihr Gesicht verwandeln. Und das war dann so ein kleiner Zeitraffer, wie dann aus einem normalen, sag ich mal, hübschen Gesicht immer so ein gekloppter Baseball-Wall, ne, mit Fangzähnen. Und das war schon immer skurril, also diese Verwandlung und weiß ich nicht, also das. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das jetzt so in 20 Jahren als Stilmittel damals betrachten. Dann guckt man sich das vielleicht an wie Bela Lugosi jetzt, ne? Aber jetzt ist es, glaube ich, noch zu nah dran an dem, was wir den letzten 20 Jahren erfahren haben. Und dann denkt man, oh, das ist schon ziemlich trashig. Oder man steht auf B-Movies, die solche Elemente halt gerne pflegen.
Aber Leute, jeder, der es früher gern geguckt hat und heute immer noch gerne guckt, ist natürlich vollkommen okay. Ne? Also es ist ja oft, dass man mit Serien, genau wie mit Musik, sehr viel verbindet, ganz einfach. Ne? Und dann vielleicht manchmal ein bisschen blind ist für Dinge, die schon immer blöd waren. Ich merke das ja bei mir selbst, wenn man irgendwelche Filme als Kind oder als Jugendlicher total gefeiert hat und die heute guckt und dann so ein bisschen wehmütig feststellt, auweia, puh.
War ich ein doofes Kind?
Nö, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, ne?
Nein, natürlich nicht. Man hat ja auch einen anderen Filter, ne? Also ich glaube, damals war das ja auch, da war das schon irgendwie cooler, diese Effekte zu sehen. Also wenn man jetzt so aufs Technische geht, aber auch so, keine Ahnung, das waren ja so die ersten Horror- oder Supernatural-Serien irgendwie in dem Genre, die extra für unsere Zielgruppe, sag ich mal, geschrieben worden, ne? Ja, also wo natürlich so ein bisschen Teenie-Drama auch war. Und da war mir ja auch selber in der Pubertät und hat gedacht, boah, ja, wenn ich jetzt eine hübsche Vampirin finde, würde ich mich von dir saugen lassen, ne? Oder würde ich zurücksaugen? Das sind ja so Fragen. Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist schon, oder was macht man, wenn man zaubern kann, oder was weiß ich, oder wenn man ewig leben kann, ich glaube, das ist immer spannend, ne, also wenn man nochmal auf die Vampire zurückkommt, also das ist ja generell eine Frage des endlosen Lebens, ne, was macht man so lange, ne, also kann ich denn Zahnseide benutzen, wenn ich mich nicht im Spiegelbild sehe, ist ja auch blöd mit den Fangzähnen, ne, dann gammeln die nicht, ne, also das sind so Das sind so 1000 Fragen, die man sich eigentlich fragt, ne, zum langen Leben. Ja.
Und eine Frage, die du mir auch vorab geschickt hattest, die fand ich mega. Du hast gefragt, nur Blut, will man da nicht auch mal ein Eis? Und das ist wirklich so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ist es wirklich so, dass ein Vampir sich vom Blut komplett ernährt? Also ja, bei Dracula wird es einem so verkauft, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch so in den Köpfen aller Leute die Denke, die vorherrscht. Ein Vampir ernährt sich nur vom Blut. Der steht also nicht irgendwie nachts auf und macht sich erstmal eine Schmalzstulle oder so. Der geht los und muss jemanden aussaugen. So. Aber wie wir beim kleinen Vampir gelernt haben, Vampir-Nachwuchskräfte, nennen wir sie mal, trinken ja Milch, ne? Und die Zähne müssen ja auch erst wachsen. Ne? Also kleiner Vampir kennst du, oder?
Ja, na klar. Ja, ist ja auch 70er.
Und
ne, oder?
Was hältst du davon?
Ja, den fand ich tatsächlich gruseliger als Buffy, so im Nachhinein. Nee, fand ich
diese alte
das war
Serie,
wie Karlsson, das war wie Karlsson vom Dach, den fand ich auch immer gruselig. Und das war das halt irgendwie gefühlt mit Vampiren und, nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das konnte ich irgendwie nicht angucken. Also ich habe davon auf jeden Fall ein paar Folgen gesehen. Aber ja, hat mich irgendwie nicht abgeholt. War nicht, da war dann doch lieber die Animation irgendwie spannender für mich.
Also ich habe diese Serie wirklich als Kind sehr geliebt. Ich fand sie damals auch wirklich schwer gruselig. Und natürlich aus heutiger Sicht zieht das alles überhaupt nicht mehr. Vor allem diese sehr schlecht geschminkten Kinder. Aber das ist halt auch so ein Produkt seiner Zeit. Ne? Aber ja, die eigentliche Frage war ja, ernähren sich Vampire wirklich nur vom Blut? Also ich habe das schon immer so verstanden. Aber es gibt ja durchaus auch Interpretationen, dass Vampire halt Blut brauchen, um jung zu bleiben, ne? Und nicht um jetzt wirklich in dem Sinne als Nahrung.
Genau, du musst dir das vorstellen wie ein Auto, was ja, sagen wir mal, zu 99% meistens an Flüssigkeit Benzin verbraucht. Aber es braucht ja auch ab und zu nochmal so andere Elemente wie Öl oder, weiß ich nicht, Kühlung, Kühlflüssigkeit. Und so vielleicht sind Vampire auch Langzeitautos, die ja eigentlich sonst nicht funktionieren. Und ich glaube, Blut ist halt für die so, wie wenn wir jetzt mal 5 Tage nichts trinken würden. Ne, würden wir wahrscheinlich schwer aushalten, aber irgendwann trinkst du da nicht als erstes eine Cola oder so, sondern du würdest wahrscheinlich am liebsten erstmal Wasser trinken. Und so stelle ich mir das beim Vampir vor. Das ist so sein Urinstinkt, aber er kann auch zur Tarnung, also in manchen Filmen trinken oder essen sie so tatsächlich sogar. Aber die meisten, ja, das ist halt so sozusagen das Kokain, das rote, flüssige Kokain für die. Das ist ein bisschen wie die Wall Street-Vampire. Nee, aber ich glaube, das trifft es so ganz gut. Ne? Also, Gott, The Lost Boys zum Beispiel, da essen sie in irgendeiner Szene, um nicht aufzufallen oder erstmal um sympathisch zu wirken, weil sie da einen anderen Vampir bezürzen wollen oder verwandeln wollen, essen sie chinesische Nudeln. Dann denkst du in der Szene auch, okay, das sind doch, glaube ich, sind das jetzt nicht Vampire? Warum essen die denn da jetzt vom Chinamann irgendwie so jeder seine Box? Aber das haben sie halt zur Tarnung gemacht. Aber natürlich wollen sie den goldenen Zapfen. Und das ist halt einfach, ja, das Blut. Das Elixier des Lebens.
Oh ja, The Lost Boys, auch ein sicherlich kultiger Streifen. Natürlich mit Corey Feldman unter anderem und mit seinem Sidekick, dem anderen Corey, der ja leider schon lange Zeit verstorben ist. Lost Boys, ja. Und natürlich mit Kiefer Sutherland als dem Bad Boy.
Ja, der ist ja richtig böse. Das ist dann der Tom Cruise sozusagen. Und den habe ich nämlich vor einer Woche geguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass die das ganz lustigerweise genauso wie Buffy im Bann der Dämonen haben. Die haben mich total die schrilligen Gesichter gehabt als Vampire. Also auch so, ja. So Gesichtsklausis.
Gesichtsklausis. Gesichtselfmeter hat man früher immer gesagt.
Ja, oder also. Elfmeter, genau.
Ja, das ist aber, also Lost Boys ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, ist das wirklich auch ein Horrorfilm? Das ist ja auch eher so Coming-of-Age-mäßig auch, ne? Dass man gemeinsam gegen die Vampire irgendwie vorgeht, ne? Und es sind ja auch jüngere Leute, die Hauptrolle spielen. Mein Lieblingszitat ist, wenn der Protagonist mit seiner Mutter telefoniert und meint, Mom, Hilfe, er kommt angeflogen. Oder so.
Ja, alltäglicher Wahnsinn.
Ja, ganz normal so, ja, was haben die denn wieder geraucht?
Ja, genau. Nee, aber ich den Film habe ich auch tatsächlich eher so wie, der ist ein bisschen wie The Goonies, halt auch mit Horrorelementen, ne? Also ist ganz ähnlich so aufgebaut, auch die Szenen sind sehr überladen, so von, keine Ahnung, da ist zum Beispiel eine Szene, wo sie irgendwie in so einer Videothek sind und in der Videothek gibt es aber auch Popcorn und was weiß ich, das ist total überzogen, die Szene. Also das Bühnenbild ist total überladen in diesem Film, so ein bisschen wie bei The Goonies oder ja, so, hat auch so Stranger Things irgendwie Elemente, ne? Also das ist auch irgendwie auf Coolness so gemacht, ne? Also cooler, rockiger Soundtrack und die sind auch irgendwie wie so Harley Davidson Rocker durch die Südstadt da gefahren, irgendwie am Meer und sind aber irgendwie auch voll die Bad Boys, weil die irgendwie nebenbei China-Nudeln fressen und was man halt so, ich weiß gar nicht, in
den 80ern ist der, glaube ich.
Ja, ein paar Bounties essen, Bounty-Kill hören, ah, das wäre die Zeit gewesen, ne? Ja, aber das ist wieder fernab von den anderen Horrorfilmen. Das ist wieder was ganz Eigenes. Ne? Also das macht, glaube ich, deswegen finde ich auch Vampirfilme oder Vampire in Horrorfilmen oder Gruseldramen, wie auch immer, so spannend, weil die halt so, die haben so viel Interpretation jedes Mal. Ne? Also ist ja bei Zombies auch so ein bisschen so, aber auch bei anderen. Aber bei Vampiren gibt es irgendwie, da gibt es keine Hemmung. Da gibt es in alle Richtungen irgendwie, mal haben sie eine Fratze, mal sehen sie total hübsch aus, mal glitzern sie, mal stinken sie, ich weiß es nicht. Mal haben sie Haare im Gesicht, wie bei Dracula von Bram Stoker. Da hat der Hauptvampir irgendwie, ist auch gefühlt halb Werwolf. Da denkst du auch, was ist denn jetzt los? Ne? Alles geht in alle Richtungen.
Und damit haben wir die perfekte Überleitung für unser Ende, denn natürlich kommen wir an einem Film nicht vorbei. Der Film, der für viele, glaube ich, als der beste Vampirfilm aller Zeiten gilt und ja, der auch sicherlich sehr stilprägend ist und der zeitlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt erschienen ist wie auch Interview mit einem Vampir, Bram Stokers Dracula. Was ist deine Beziehung zu diesem Film?
Ich finde tatsächlich eine schwierige. Also ich habe den damals geguckt und mir sind sehr viele Szenen irgendwie über 20 Jahre im Kopf geblieben. Sowas wie zum Beispiel, wie man einen Vampir exorziert oder so. Das wurde da so ein bisschen aufgenommen. Wie auch ein Vampir mit 300 Jahren Alter irgendwie aussieht. Und ich fand auch, ja, also wenn man sich den jetzt anguckt, fand ich ihn vom Ablauf sehr abgehackt. Ne? Also schauspielerische Leistung hin oder her. Von den Stilmitteln finde ich ihn sehr cool, weil der hat wirklich Elemente von alten Dracula zum Beispiel. Also wirklich so kleine Pappmaché-Häuser, die gefühlt im Hintergrund gestellt sind. Auch Spiegeltechnik. Ne? Also es gibt eine Szene, wo die zum Beispiel mit einer Kutsche da in dieses transsilvanische Schloss fahren, wo dann Keanu Reeves da sitzt und dann ist auf einmal so ein grüner Feuerkelch gefühlt auf der Straße und da sieht man halt so leicht, dass das irgendwie komisch reinplatziert ist. Also es sieht aus wie Spiegeltechnik, vielleicht irre ich mich auch, aber er ist so ein Crossover aus der Zeit, ne? Also Interview mit einem Vampir wirkt zumindestens authentischer, wenn es jetzt Vampire geben würde, würden wahrscheinlich auch die Vampire sagen, ach, das ist total unrealistisch, so sind wir gar nicht. Ne? Aber ja, er ist, glaube ich, auch eine Kunstform, weil allein die Kostüme sind total überzogen. Ne? Also es gibt natürlich den Dracula an sich, also den, Gott, wie heißt der denn, der transsilvanische, rumänische Urfürst sozusagen, und der hat schon eine ziemlich lustige Figur, weil sein Kopf sieht aus wie ein Herz. Mhm. Wenn man sich den mal genau anguckt, ne, er hat so zwei so dicke Bummel auf dem Kopf, so weißes Haar zusammengeflochten und hat auch ein dementsprechendes Kinn. Gary Oldman ist das ja.
Genau.
Und es ist schon sehr ulkig, ne? Und wie gesagt, vorhin schon so ein bisschen angerissen, es ist auch nicht der klassische Dracula, weil er ist nicht nur Vampir, er ist auch noch mehr Gestaltenwandler. Ne? Also er krabbelt auch eher Wände hoch, als dass er fliegt zum Beispiel. Er ist auch irgendwie so, ja, mit den Wolfen gut. Also die Wolfe sind praktisch seine Untertanen in dem Film und er ist auch selber irgendwo Werwolf. Also er ist Gestaltenwandler in mehreren Formen. Und das ist halt total spannend. Ne? Also was das angeht, da hat der Ford Coppola hat das, glaube ich, gedreht.
Ja.
Genau, der hat gesagt, ich drehe den Spieß mal so ein bisschen in eine andere Richtung. Ne? Also der hat sich da vieles rausgenommen. Und ne, ich finde ihn auch immer noch ganz gut. Ich finde ihn, er ist halt auch eher so ein Artfilm an ganz vielen Ecken. Und er spielt total viel mit Bildern in Bildern. Also man sieht oft, wie jemand zum Beispiel gerade einen Brief schreibt. Und dann wird aber eine andere Szene in London gezeigt. Und dieser Brief wird aber in Transsilvanien weitergeführt. Und das sind so Bilder in Bilder, so für manche wahrscheinlich heutzutage eher so trashige Elemente beim Filmbau, aber halt eher als Stilmittel wahrscheinlich zu betrachten. Aber ist auf jeden Fall schon brutal an manchen Ecken, ne? Also es gibt auch eine Szene, wo dann praktisch auf einen sehr verbluteten Mund geküsst wird mehrmals und das fand ich damals total irgendwie, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen eklig so mit 15, 16, als ich den das erste Mal geguckt habe. Auch, dass Köpfe da so krass abgetrennt werden und durch die Gegend getragen von Anthony Hopkins als Van Helsing. Ja, aber doch, der Film Ist nicht aus meiner Sparte der beste Film, weil das ist, wie gesagt, Interview mit einem Vampir, aber ich würde sagen, er ist stilistisch einer der besseren Neuzeit-Vampir-Filme. Also zumindest für die 90er noch. Ja, so mein Plädoyer.
Und er kommt, wie ich finde, ohne zu viel Trash aus. Also vom heutigen Standpunkt gibt es vielleicht ein paar Szenen, die so ein bisschen, wie man Neudeutscher sagen würde, cringe wirken. Aber für die damalige Zeit, glaube ich, war das schon sehr effektiv gemacht und auch wirklich ziemlich unheimlich alles in Szene gesetzt. Mein Problem bei dem Film ist halt immer, dass ich diese ganze Einstiegsszenerie, also wenn Jonathan Harker in den Karpaten ankommt und ne, bei Dracula auf dem Schloss ist, dass ich das unglaublich spannend finde, ich aber immer so ein bisschen den Kontakt zum Film verliere, wenn sich die Handlung dann nach London ja verlagert. Ne? Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht so genau in Worte fassen.
Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil das ist, glaube ich, auch das Dilemma, was ich bei dem Film irgendwie noch erlebt habe, als ich mir den nochmal angeguckt habe. Es wird nämlich es gibt einen Handlungsstrang und der wird dann komplett abgebrochen und dann auf einmal ist der Fokus nämlich auf der Frau und nicht mehr auf den Mann, der eigentlich nach Transsilvanien kommt. Das fand ich aber auch die erste Hälfte ist super geil, super spannend, weil du hast halt das Gefühl, er könnte jederzeit von diesem Typen einfach da in Stücke zerfetzt werden und ausgesaugt. Ne, aber er ist irgendwie, er ist auch gehörig und irgendwie ist er aber auch trotzdem noch nett zu dem. Und das macht halt so eine Spannung, weil du denkst, so, ja, wird er den jetzt gleich aussaugen? Ist das für ihn einfach nur so ein kleiner Leckerbissen? Und dann verlagert sich die Handlung ja nach London und der Frau und dann will auch Dracula irgendwie da Fuß fassen. Und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Ne? Also kann ich total verstehen.
Ja, das ist ja beruhigend. Dann komme ich mir nur halb so blöd vor. Was bleibt mir zu sagen? Vielen Dank an Fürst Daniel, den Finsteren haben wir dich, glaube ich, getauft, ne? Angenehm kurzweiligen. Oh.
Ja, wir sehen uns ja heute Nacht wieder, ne?
Oh. Oh.
Also, okay. Also auch zu der Geschichte. Lüsternde Vampir.
Kommst du als Vampir vorbei?
Ja, mit Strapsenkostüm, aber Langzähne.
Ah, okay. Das nimmt gerade sehr komische Form an, aber das ist ja das Schöne daran. Also ich kann mich nur wiederholen, vielen Dank an dich für diesen extrem kurzweiligen und mitunter auch sehr amüsanten Talk über Vampirfilme. Leute da draußen, was haltet ihr von Vampirfilmen? Ihr könnt das ja gerne kommentieren, wo auch immer ihr über diese Podcast-Folge gestolpert seid. Was sind denn eure Lieblings-Vampirfilme? Was haltet ihr von Glitzervampiren wie Twilight? Ist es wirklich der Untergang des Abendlandes oder ist das so nach dem Motto, ja mein Gott, lasst die Leute das doch, vielleicht schaffen die damit ja den Einstieg in richtige Vampir- und oder Horrorfilme. Wie steht ihr zu Bram Stokers Dracula? Ist es der beste Vampirfilm? Ist es der beste Dracula-Film? Was meint ihr zu Interview mit einem Vampir? Fragen über Fragen könnt ihr alles sehr gerne kommentieren. Wie gesagt, wo auch immer ihr es gefunden habt, ob beim Streaming-Anbieter eurer Wahl, auf Insta oder auf Facebook, wo auch immer. Wir würden uns, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare dalasst und mit uns in Kontakt darüber treten würdet. Ja, Daniel, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß bei deinem Auftritt hier.
Volle Möhre oder voller Blutsack.
Volle Blutsack, volle Konserve.
Volle Konserve.
Volle Blutkonserve.
Volle Konserve ist gut. Den lasse ich mir gleich tätowieren. Ab zum Tätowierer.
Genau, also vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Vielleicht finden wir ja eine Gelegenheit, nochmal über irgendwas anderes zu quatschen oder über einen dieser Filme mal in einer etwas ausführlicheren Variante. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Bis dahin verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir und von euch allen da draußen. Und weiterhin gilt natürlich vielen Dank an Alex dafür, dass er das alles hier möglich macht. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Filmbesprechung bei Let's Talk About Horror. Ciao, Leute.
Ciao.